mit Thies.
Pia und Joshua Filler heiraten mit 20 und touren um die Welt, um mit Billard Geld zu verdienen. Sie ist mittlerweile die beste Spielerin Deutschlands, er ist der Beste der Welt. Wir haben darüber gesprochen, was die Eltern gesagt haben über die junge Hochzeit, wie denn der Heiratsantrag aussah und wie erfolgreich sie im Snooker wären. Hallo nach Aachen.
Hallo.
Hallo.
So, ins Studio nach Aachen konntet ihr noch unerkannt?
Genau.
Das ist in Asien anders.
Also in Asien ist das ja, der Sport ist ja viel populärer dort.
Ja.
Dort wird es ja öfter im Fernsehen gezeigt und die Leute sind davon mehr begeistert als vom Fußball zum Beispiel, wie es halt hier anders ist.
Mhm.
Und deswegen wird man da halt eher auf der Straße schon erkannt.
Pia, was erlebt ihr da für Szenen, also in Asien?
Das ist ein Unterschied, ob in Taiwan oder in China oder auf den Philippinen. Ja. Auf den Philippinen ist es meistens sehr extrem, ja. Genauso wie in Taiwan. In China ist es noch ein bisschen zurückhaltender, aber ja, dennoch ist es auch da schon anders als in Deutschland.
Ich fand das ja wahnsinnig schön, nicht nur beim Tennis liegt man jubelnd auf dem Boden, auch beim Billard. Also das ist euch, beziehungsweise Joshua, zum ersten Mal passiert, als du die China Open gewonnen hast.
Genau.
Und damals, wirklich niemand hatte dich auf dem Zettel. Ich glaube, nicht mal du selbst hattest dich auf dem Zettel. Und dann kommt da plötzlich der Joshua aus Deutschland und gewinnt dieses große Ding. Wie kommt denn das? Das ist da
also
plötzlich ein Unbekannter.
Da ist schon eine lustige Geschichte dahinter. Im Jahr zuvor hatte ich mich dafür schon qualifiziert für die China Open.
Mhm.
Aber aus visumtechnischen Gründen hat das nicht so funktioniert. Also ich hatte Probleme mit dem Visa. Und deswegen konnte ich davor das Jahr nicht teilnehmen. Und im nächsten Jahr habe ich mich dann zum Glück wieder qualifiziert und konnte das gewinnen. Deswegen war das ja noch umso krasser, dass ich das gewonnen habe.
Mit 19 fing es bei dir an. Bei Pia war es, wie alt? So der Schritt zum Profi? 18 oder wie?
Ja, genau. 18, 19 ungefähr. Wir haben ungefähr gleichzeitig angefangen, weil wir quasi gleichzeitig mit dem Fachabitur fertig waren.
Mhm.
Und dann sind wir nach China geflogen. Er hat die China Open gewonnen und dann waren wir eigentlich von heute auf morgen mehr oder weniger schon Profis.
Was war denn der Plan bis dahin gewesen, Pia?
Es war so, dass wir prinzipiell schon ein Jahr nur Billard machen wollten nach der Schule, um einfach zu sehen, wie weit man gehen kann, wenn man jeden Tag trainieren kann, weil so in der Schule, gerade im Fachabitur, ist man ja schon relativ viel eingebunden und musste für Klausuren üben und hatte halt nicht so die Trainingszeit, wie wir das jetzt haben.
Ja, klar.
Und aber konkrete Pläne hatten wir eigentlich nicht gemacht. Wir sind da eher so ein bisschen lockerer.
Und, chaotisch genannt. Also.
Genau. Wir wollten einfach sehen, wie weit wir gehen können nach einem Jahr. Und dann hat es halt einfach super funktioniert. Und dann haben wir uns dazu entschieden, das auch einfach zusammen zu probieren. Und jetzt läuft es halt einfach perfekt. Ja.
Wobei die Reise nach China, die war ja auch schon eine echt große Investition, auch mit ein bisschen Risiko verbunden, glaube ich, oder?
Also prinzipiell ist es so, dass wir alle unsere Reisekosten selber tragen. Mhm. Und so war das auch damals, da wir da gerade angefangen hatten und absolut kein Startkapital haben oder hatten, war die Unterstützung unserer Familie sehr wichtig.
Mhm.
Für so eine Reise braucht man circa 2.000 bis 2.500 Euro.
Ja.
Und es ist aber alles gut geglückt.
Aber wie groß war die Wahrscheinlichkeit damals, dass ihr zumindest diese 3.000 Euro auch rausholen würdet? Also liegt die Wahrscheinlichkeit schon bei 70%? Also auch damals schon?
Dass man die Reisekosten zurückbekommt, die Wahrscheinlichkeit war schon höher, da man, glaube ich, nur ein oder zwei Spiele gewinnen musste, um das wieder rauszubekommen. Aber halt um mehr Geld zu verdienen oder beziehungsweise zu gewinnen, musste man schon, wie viele Spiele waren es ungefähr? 8 Spiele oder 9 Spiele gewinnen.
Also ich glaube, die letzten Jahre habt ihr zusammen sehr wenig Tage ohne einander verbracht. Ihr seid immer zusammen. Ne?
Das ist richtig, ja.
Ihr seid im Doppelpack. Ihr habt beschlossen mit 19 und 20, wir wollen heiraten, wir wollen jung heiraten und dann auch noch Billard spielen da draußen in der Welt. Das war doch erstmal ein Schock für die Eltern, oder? Wie haben eure Eltern reagiert darauf?
Meine Eltern haben dem Ganzen ganz gelassen entgegengesehen.
Ja.
Joshuas Eltern waren da schon etwas kritischer. Die waren, glaube ich, nicht so überzeugt. Aber ja, uns war das damals ziemlich egal, so wie es auch heute noch ist. Weil wenn wir uns was in den Kopf setzen, dann wollen wir das unbedingt machen. Wir ziehen unseren Plan durch und lassen uns davon von nichts abhalten. Und mittlerweile haben wir natürlich ein super Verhältnis zu beiden Familien. Ja. Und,
nachdem ihr genug Geld mit nach Hause bringt, ne, ist alles in Ordnung.
Nein, es ist halt prinzipiell, waren sie eher nur geschockt wegen dem Risiko. Also wir haben halt nie die Sicherheit, dass wir immer sicheres Geld verdienen. Wir leben von Turniereinnahmen und natürlich wünschen sich die Eltern wahrscheinlich, dass ihre Kinder den normalen Werdegang machen, eine gute Schulausbildung, dann eine berufliche Ausbildung und halt ganz normal Geld verdienen. Aber klar, ja, das wollten wir nicht.
Ich kann es auch verstehen, wenn meine Eltern irgendwie art geschockt sind oder weil das ist halt ein Riesenrisiko, was man da halt trägt beim Billard. Das ist halt enormer Druck, dem man ausgesetzt ist. Da kann man es ja schon nachvollziehen. Aber dadurch, dass ich ja schon in den jungen Jahren schon Erfolge in der Jugend gewinnen konnte, richtig, halt Europameister und dann bei den Herren sofort bin ich Deutscher Meister geworden, ein paar große Turniere in der deutschen Ebene gewonnen, wusste ich schon, dass ich halt schon mithalten kann in der Weltelite.
Aber du hast als 13-Jähriger hast du ja schon den deutschen Meister besiegt damals. Wo war das?
Das war in Paris bei meiner ersten Eurotour und die Eurotour ist
und da warst du echt 13?
Ja, genau. Das ist das größte Turnier in Europa, beziehungsweise es ist eine ganze Tour, die 6-mal im Jahr stattfindet. Das erste größte Turnier überhaupt, was ich gespielt habe und konnte dann gegen den Weltmeister aus Deutschland gewinnen und dann auch den Weltmeister aus der Schweiz konnte ich dann auch noch schlagen im selben Turnier. Das war auch sehr krass für mich selbst.
Ich wollte gerade sagen, also wie hast du den Abend nach dem Sieg in Erinnerung? Das ist ja wie ein Erdrutsch.
Ja, das war einfach unglaublich. Aber es ging ja dann an demselben Tag noch weiter. Aber in der nächsten Runde bin ich dann schon rausgeflogen. Mhm. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich halt so überrascht war, dass ich die beiden geschlagen habe, dass ich mich gar nicht mehr auf das Turnier richtig konzentrieren konnte. Ja.
Hier, wo warst du damals, als er diesen Erfolg hatte? Da kanntest du ihn wahrscheinlich noch gar nicht, oder?
Doch, tatsächlich. Ah, okay. Wir kennen uns schon seit fast 11 Jahren.
Okay.
Da wir tatsächlich sogar gleichzeitig unseren ersten deutschen Meistertitel gewonnen haben. Und in der Jugend halt zusammen groß geworden sind, haben auch zusammen in der Jugendnationalmannschaft gespielt. Und wo ich damals zum Zeitpunkt der Eurotour war, das weiß ich jetzt natürlich nicht.
Nicht aber, mehr in Paris auf jeden Fall.
Genau, aber wir kannten uns schon, ja.
Pia verdankt die Leidenschaft dem Vater, ne?
Genau.
Also war der auch so ein guter Billardspieler?
Nein, nicht gut, aber einfach ein leidenschaftlicher Billardspieler.
Ja.
Jedenfalls so, dass wir einen Billardtisch in unserem Wohnzimmer hatten.
Ja.
Und da habe ich dann irgendwann so im Alter von 6, 7 Jahren heimlich angefangen zu trainieren, wenn meine Eltern nicht da waren. Und so ist es dann irgendwie immer besser geworden. Und mein Bruder hat mich dann irgendwann bei meinen Eltern verpetzt, dass ich da heimlich am Trainieren bin.
Ah.
Und mein Papa hat sich das dann irgendwann angeguckt. Und ich hatte halt in der Jugend schon ein bisschen Talent.
Mhm.
Und dann hat er mich mit in den Verein genommen, hat mich angemeldet und dann habe ich halt angefangen, vernünftig zu trainieren und so hat es in seinen Lauf genommen.
Dann hattest du nicht deinen eigenen kleinen Billardtisch, den dein Vater dir bereitgestellt hat, sondern du musstest immer an den großen Tisch?
Genau, wir hatten von Anfang an einen professionellen 9-Fuß-Tisch.
Okay, und da bist du auf dem Stuhl geklettert dann?
Nee, anfangs auf einer Cola-Kiste.
Okay.
Ist natürlich, fast jeder fängt irgendwie mal so an, wenn man relativ klein ist.
Ja.
Aber das musste man dann natürlich schnell ändern, um halt gute Grundlagen direkt von Anfang an aufzubauen.
Ja,
aber das ist jetzt nicht so ein großes Hindernis.
Ja, klar. Joshua, bei dir war es der Opa. Wie gut war der?
Der war auch nicht so gut, aber auch halt sehr leidenschaftlich beim Sport dabei. Ja, ich habe halt mitbekommen, dass er mal meinen größeren Bruder oder meinen älteren Bruder mehr mitgenommen hat.
Mhm.
Zu dem Zeitpunkt war ich 7 Jahre alt. Dann habe ich ihn halt mal gefragt, ob ich nicht mal mitkommen kann, weil ich habe zu der Zeit halt noch keinen Sport irgendwie betrieben oder keine Leidenschaft zu irgendeinem Sport gehabt. Dann meinte er, dass ich viel zu klein und zu jung bin. Aber dann habe ich mich bei meiner Mutter ausgeheult, dass er mich vielleicht mitnehmen kann. Und dann zwangsweise hat er mich dann mitgenommen.
Ja.
Und so hat das dann eigentlich angefangen, dass ich dann nach dem ersten Mal sofort gesagt habe, boah, diesen Sport liebe ich, ich möchte unbedingt weiter trainieren. Und dann haben wir uns, beziehungsweise meine ganze Familie haben uns dann da angemeldet. Also mein Bruder, mein Vater und ich.
Ja.
Und so hat das dann eigentlich angefangen.
Gott, stell mal vor, du hättest dich nicht ausgeheult damals.
Dann weiß ich auch nicht, was passiert wäre.
Dein ganzes Leben wäre anders
verlaufen. Möchte ich mir auch nicht vorstellen eigentlich.
Und du hättest Pia natürlich nicht getroffen.
Genau.
Also
deswegen möchte ich mir das auch eigentlich nicht vorstellen.
Ja. Entschuldige bitte, dass ich dir auch nur den Gedanken hier angeschnitten habe.
Alles gut.
ihr seid, glaube ich, seit so knapp 3,5 Jahren ein Paar.
Genau.
Aber ein Paar, richtig, natürlich. Kennen tut ihr euch richtig lange. Wer hat den Heiratsantrag gemacht?
Joshua,
was hast du dir ausgedacht, Joshua? Weil wenn ihr beide Billardspieler seid, dann gehe ich davon aus, es muss irgendwas mit dem Stock zu tun haben oder mit dem Kugel oder einer Kugel.
Also ich habe den bei mir zu Hause gemacht und ich hatte auch einen Billardtisch bei mir zu Hause und habe dann aus den Billardkugeln habe ich eine Herzform gemacht und in dem Herz war halt das Datum drin, wo wir zusammengekommen sind und und dann mit Musik und Rosenblättern habe ich ihr dann den Antrag gemacht.
Oh, schön. Ja. Welche Musik?
Das war,
Xavier Naidoo.
Ja. Ja.
Ich kenne nichts, was so schön ist wie du.
Ja.
Oh, herrlich. Voll der Klassiker. Hat aber auch alle Register gezogen, wie Joshua.
Genau.
Auch heute werdet ihr natürlich wieder trainieren. Viele denken jetzt, okay, natürlich, die üben so ein bisschen so einzulochen und sowas. Aber wie hart kann denn so ein Training eines Billardprofis sein? Sagt's allen.
Also es ist sehr hart, weil es ist ein Leistungssport und jeder Leistungssport ist hart.
Mhm.
Wir trainieren zwischen 4 und 8 Stunden am Tag. Wir haben einen Mentalcoach und halt einen Trainer, der die ganzen technischen Sachen mit uns macht.
Ja.
Ja, und das Training ist ganz unterschiedlich. Es kommt sich darauf an, ob wir uns gerade auf ein Turnier vorbereiten, auf was für ein Turnier wir uns vorbereiten, gerade vor einer Weltmeisterschaft, was halt im Billard die prestigeträchtigsten Turniere sind, trainieren wir schon 8 Stunden am Tag, jeweils in 2 Einheiten, vormittags 4 Stunden und nachmittags 4 Stunden.
Mhm.
Und hinzu kommt halt jeden Tag noch 1 bis 2 Stunden Fitnessstudio, um Konzentration und körperliche Fitness zu trainieren.
Wofür brauchst du denn körperliche Fitness beim Billardspielen?
Nun ja, also man nimmt halt immer eine beugende Haltung ein.
Ja.
Da wird schon mal immer der Rücken belastet und man geht immer in so eine halbe Kniebeuge. Da muss man einfach schon den Rücken gut trainieren, damit man mit 30 keinen Bandscheibenvorfall hat.
Okay.
Und Turniertage sind je nachdem manchmal 12 Stunden lang und da braucht man halt schon Kondition und dementsprechend körperliche Fitness.
Das heißt, diese Ausdauer, die man auch sich antrainieren muss, die brauchst du wahrscheinlich auch, damit der Puls ruhig bleibt, ne? In den entscheidenden Situationen.
Genau, das ist genauso wichtig, ja.
Der Mentalcoach, was macht der mit euch für Übungen zum Beispiel?
Also es ist kein ausgebildeter Mentalcoach, es ist ein sehr guter Freund von uns, mit dem wir zusammenarbeiten.
Ja.
Und da gibt es jetzt, also ich kann nicht pauschal irgendwelche Übungen nennen, weil die gibt es bei uns nicht. Wir machen das einfach ganz auf uns angepasst, wobei wir da natürlich nicht so viel verraten dürfen.
Okay, ja klar, man hat so seine Geheimnisse dann.
Genau.
Ja. Und ansonsten, was genau probt ihr denn, was das, ich nenne es ja, ich bin ja der Laie, das Einlochen eingeht. Wie heißt das bei euch? Also der Schlag mit, ist es die Kö? Der Kö?
Man kann eigentlich alles sagen.
Man kann
der, die, das Kö sagen, ja.
Das ist aber dankbar.
Ja.
Kann man nicht falsch machen.
Aber wir sagen meistens halt der Kö.
Der Kö, okay.
Man trainiert nicht nur das Versenken.
Ja.
Man trainiert auch, wie man dann Positionen auf die anderen Kugeln spielt. Also zum Beispiel, die wichtigste Disziplin ist 9-Ball.
Ja.
Da wird von der 1 bis zur 9 gespielt, nach der Reihenfolge. Und das Wichtigste dabei ist, dass man, also wer zum Schluss, also zum Beispiel, ich mache die 1 bis zur 8 komplett weg und verschieße die 9.
Ja.
Und mein Gegner macht die 9, kriegt er den Punkt. Also es geht nicht darum, wer die meisten Kugeln einlocht, sondern wer am Ende die 9 locht.
Mhm.
Und meistens wird dann immer auf 9 Gewinnspiele gespielt. So, und das Wichtigste dabei ist, dass man immer, wenn man die erste Kugel locht, dann Position auf die zweite kriegt und dann die Kontrolle über die weiße hat.
Ja.
Dann gibt es auch das Taktische, dass wenn man den Ball nicht versenken kann, dass man den halt so schlecht wie möglich ablegt.
Richtig.
Dass der Gegner dann die Kugel nicht sehen, also nicht lochen kann oder gar nicht berühren kann. Das würde dann einen Foul ergeben und durch das Foul hat man dann Ball in Hand. Die Weiße kann man dann verlegen auf den ganzen Tisch, wo man möchte. Und das möchte man halt am besten erreichen in solch einer Situation. Deswegen trainiert man dann halt sowohl Taktisches als auch das Lochen und so.
Also jetzt hatten wir dieses Jahr auch einen großen Moment bei den US Open in Las Vegas.
Ja.
Und da gibt es bei dir diesen Moment vor dem letzten Ball.
Ja.
Den fand ich wunderbar. Da war nämlich in deinem Gesicht schon so eine wirklich kurz unterdrückte Vorfreude.
Ja.
Und dir in Glitz und Kleid so, also das war eigentlich schon so der Jubel, der durchbrechen wollte.
Mhm.
Wie erlebt ihr, sag ich mal, so diesen letzten Stoß? Mit dem man auch alles versauen kann natürlich. Auch wenn es so aussieht, als würde man jetzt natürlich es schaffen, kann aber auch noch schief gehen. Also was weißt du zum Beispiel aus Las Vegas jetzt noch da? Von diesem Huh.
Ja, in diesem Moment, als es 12-10 stand und ich dann die Chance hatte, den Sack zuzumachen, war ich schon innerlich erleichtert, kann man sagen, weil ich die Partie, also alle Kugeln gesehen habe
ja.
und irgendwie schon wusste, dass ich es ausschieße. Und deswegen schon, ich bin halt ein sehr emotionaler Spieler und zeige schon meine Emotionen. Ja. Und dadurch, dass ich es zeige, geht der Druck irgendwie weg. Und deswegen mache ich das meistens. Und dann fühle ich mich halt irgendwie sicherer, wenn ich dann irgendwie so ein, ja, so schreie oder irgendwie Emotionen zeige.
Mhm.
Und ja, vor dem letzten Ball, da ist alles so durch meinen Kopf geschossen, wie krass das gerade ist. Unglaublich, weil das ist noch schwerer zu gewinnen als die Weltmeisterschaft, die ich im letzten Jahr gewonnen habe.
Ja.
Und deswegen, da ging halt alles durch meinen Kopf.
Pia, an welche letzte Kugel musst du sofort denken?
Man denkt einfach über das ganze Turnier nach, was man alles erreicht hat, weil meistens in einem Turnier ist es nie ein einfacher Durchmarsch, sondern man hat oft auch Partien und Matches, die halt sehr nervenzerrend sind und ja. Ja, dass man das einfach alles jetzt hinter sich lassen konnte und am Ende dafür belohnt wurde. Über sowas denkt man halt nach, also ich zumindest.
Mhm. Wie wichtig ist es, dass der andere dabei ist von euch? Weil ihr seid ja wirklich so zusammengeschweißt, ihr macht alles zusammen, was geht. Unter Umständen gibt es auch mal ein Turnier, wo ihr dann auch mal getrennt antreten müsst. Ist aber selten der Fall. Aber Pia, wie wichtig ist es für dich, dass Joshua da ist, dass er zuguckt? Also ohne, dass wir jetzt übertreiben. Also jetzt mal so ganz realistisch.
Mhm. Für mich ist definitiv wichtig, genauso wie es für ihn total wichtig ist, weil wir einfach immer zusammen sind. Wir trainieren zusammen, wir reden über alles. Also wir sind halt nicht nur ein Pärchen, wir sind auch beste Freunde und wir sind quasi gegenseitig unsere Coaches. Deswegen, es gibt einem Sicherheit, man weiß, dass man nie alleine ist oder bei uns kann man immer ein Timeout nehmen, das heißt, man kann 5 Minuten Auszeit nehmen, wo man gecoacht werden kann, um sich Tipps zu holen und gerade in solchen Momenten ist es auch wichtig, dass der Partner da ist, weil man in den 5 Minuten vielleicht nochmal ein ganzes Match drehen kann, wo der andere einem nochmal helfen kann und ja, es ist einfach für uns super wichtig, dass wir immer zusammen unterwegs sind.
Mhm. Joshua wird ja auch verglichen hier mit dem König des Snooker da, Ronnie O'Sullivan, der spielt Snooker, was ein bisschen anders ist, ist ja eine andere Reihenfolge, so der Kugeln, der Tisch an sich ist größer, die Löcher, oder auch Taschen genannt, die sind kleiner und es gibt auch mehr Geld, es ist einfach das größere Business.
Ja.
Jetzt kriegst du oft die Frage natürlich, warum steigst du nicht auf Snooker?
Weil es, wie schon gesagt, ein bisschen anders ist als Poolbillard, da der Tisch größer ist. Das Tuch ist sogar ein bisschen, filziger, kann man sagen.
Mhm.
Dann ist der Tisch ein bisschen erhitzt. Von unten, ja.
Ah, mit Absicht.
Ja.
Ach, guck mal.
Damit die Spielbedingungen immer gleich sind. Dadurch, wenn dann Feuchtigkeit im Raum ist, kann durch das Erwärmen des Tisches da ein kleiner Ausgleich entstehen.
Ja.
Ja, die Kugeln sind halt kleiner und das vom Stoß her, also merkt man schon einen Unterschied direkt und ich finde es schon viel, viel schwieriger und ich müsste halt so viel Zeit noch dafür investieren, um umzusteigen, dass halt, man muss halt sagen, dass die besten 16 beim Snooker halt das große Geld verdienen und alle dahinter ganz normales Geld verdienen, also jetzt hier nicht die Millionen und ich müsste schon in Top 10 der Welt sein, und damit es sich auch lohnen würde, und wenn ich jetzt das vergleiche mit mir zu den Top 32, verdiene ich glaube ich sogar schon mehr als die. Und deswegen macht es, glaube ich, mehr Sinn, beim Pool zu bleiben.
Also es sind durchaus ganz andere Skills, die man da tatsächlich braucht.
Genau.
Und du könntest auch nicht so einfach umsteigen. Oder wäre das mal so eine Herausforderung irgendwann? Jetzt probiere ich mal Snooker. Unrealistisch.
Ich glaube, das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch.
Okay.
Also ich weiß es nicht, aber ich möchte es auch nicht riskieren, ehrlich gesagt.
Ja. Hast du es schon mal probiert einfach? Weil natürlich das noch größere Geld natürlich da lockt.
Im Billardcenter Hangela, wo wir manchmal trainieren, haben die 8 Snookertische, glaube ich, und ab und zu spiele ich das schon und dadurch merke ich da schon den großen Unterschied und deswegen weiß ich, dass es nicht so einfach sein wird, so gut da drin zu werden.
Also die 10 besten Spieler auf jeden Fall im Billard, sag mal so, die haben alle so mehr oder weniger das gleiche Level. Jetzt entscheidet so ein kleines Fitzchen einfach, wer kann vielleicht am besten mit dem Druck umgehen.
Genau.
Aber können das nicht alle von den Top 10?
Es können schon alle, weil die meisten, die in den Top 10 sind, haben schon ein großes Turnier gewonnen oder ein Weltturnier oder sind Weltmeister. Aber trotzdem von Turnier zu Turnier ist das immer unterschiedlich, wie der Druck ist. Oder auch das Glück spielt eine große Rolle.
Okay.
Zum Beispiel, wenn man anstößt, man muss halt versuchen, immer Position danach zu kriegen und es ist halt sehr schwer zu kontrollieren meistens. Und dadurch entscheidet auch das Glück dabei. Ja.
Mhm. Ja. Aber Pia, einiges kann er besser als andere, oder? Du betrachtest das ja ganz neutral von außen auch. Wie würdest du das beschreiben? Was er dann in der letzten Instanz dann oft noch besser macht als die anderen?
ich denke, wir sind ganz vielen voraus, weil wir jeden Tag richtig hart dafür trainieren. Okay. Das ist einfach ein großer Faktor. Mit unserem Trainer Michael Wall zusammen versuchen wir immer bestens vorbereitet auf die Turniere zu fahren. Mhm. Natürlich trainieren die anderen auch, ja. Aber ich denke, es gibt sehr viele Unterschiede beim in Anführungszeichen richtigen oder falschen Training.
Okay.
Und natürlich kommt bei Joshua definitiv sein riesen Ausnahmetalent dazu. Mhm. Das kann man sich einfach so vorstellen, dass er jemand ist, der den gibt es einfach alle 100 Jahre mal. Der ist halt ganz besonders.
Mhm.
Und in Verbindung mit diesem harten Training ist es halt eine unschlagbare Kombi. Und gerade Drucksituationen, da kann er halt am besten mit umgehen. Er ist sehr realistisch, er kann sehr realistische Einschätzungen treffen, er trifft halt immer sehr, sehr viele gute und richtige Entscheidungen in den richtigen Momenten im Spiel und das macht ihn halt einfach unschlagbar.
Und das ist Talent, das ist jetzt auch nichts, was man trainieren kann, diese Entscheidung treffen, das ist einfach die Intuition, die du mitbringen musst?
Das kommt sich drauf an.
Mhm.
Man kann das teilweise schon trainieren, aber auf dem Niveau, wie es bei ihm ist, ist es definitiv, hat er da viel seinem Talent zu verdanken, ja. Mm.
Ihr habt in eurem Instagram-Profil, wo ihr die Killer-Fillers seid.
Genau.
Hat ja schon mal jemand was gesagt? Der gesagt, Killer-Fillers, voll fieser Name eigentlich.
Nee, eigentlich nicht.
Nee, gut.
Wir finden es halt cool, weil es gibt's halt nicht.
Und da habt ihr hinter eurer kleinen Beschreibung und so, dass ihr Pool spielt und so, habt ihr so eine kleine schwarze Kugel, das Emoji mit der Acht.
Mhm.
Mit der schwarzen Acht.
Genau.
Die ja auch irgendwie so eine mystische Zahl ist. Die lassen sich ja auch viele, sag ich mal so, als Tattoos machen, so gerade so Rocker oder Rockabilly-Leute. Aber die wissen wahrscheinlich gar nicht, was die schwarze Acht bedeutet. Was bedeutet die für euch?
Tatsächlich wäre uns die gelbe 9 lieber.
Aber ihr habt die schwarze 8 gewählt als Emoji.
Genau, weil
es gibt ja auch keine andere
Kugel.
Verstehe, es gibt
keine. Das ist das einzige Emoji. Und für uns lässt es unser Herz halt irgendwie schon höher schlagen, dass es überhaupt ein Billard-Emoji gibt.
Ja.
Wobei es definitiv mehr geben sollte.
Hat denn diese schwarze 8 noch eine andere Bedeutung irgendwie so? Also auch für andere Leute wird die schwarze 8 für irgendwas verwendet? Also wenn einer das mitbekommt, seid ihr das wahrscheinlich?
Eigentlich hat die schwarze 8 nur die Bedeutung, es kommt halt von der Disziplin 8-Ball.
Mhm.
Da ist es die letzte Kugel, die okay. gewinnbringende Kugel, die man versenkt.
Ja.
Und 8-Ball war halt damals auch schon bei Kneipenregeln. Das 8-Ball-Spiel kannte halt jeder. Deswegen war es damals, denke ich mal, das populärste. Und deswegen gibt es überall immer die schwarze 8.
Sag mal, in den USA habt ihr auch öfter mal so in Kneipen so gespielt. Einfach, wenn ihr gerade da wart, oder? Kann man so ein paar Jungs einfach mal herausfordern. Da geht es dann auch schon um kleine Summen zumindest, ne?
Ja, also man hat das mal gemacht, um zu wissen, wie es ist. Aber eigentlich konzentrieren wir uns wirklich auf den Profisport.
Ja,
und mittlerweile ist es halt auch undenkbar, weil man natürlich erkannt wird. Und
Das ist der Nachteil. Wie schwierig ist es im Moment noch, sage ich mal, die ganzen Turniere zu finanzieren? Also ihr seid im Jahre 2018, da habt ihr 56 Reisen gemacht durch die ganze Welt, die ihr selbst bezahlen musstet natürlich. Mhm. Ich glaube zuletzt die US Open, da gab es 50.000,
ja.
Aber du musstest mindestens das Viertelfinale erreichen, um die Unkosten zu decken.
Ja genau, also die Reise jetzt nach Las Vegas hat uns ungefähr 6.000 gekostet.
Ja.
Und das Viertelfinale, da gab es ungefähr, ich glaube 6.000 genau.
Mhm.
So, und das... Hätte ich schon ins Halbfinale kommen müssen und das ist halt fast bei fast jedem Turnier so,
ja.
Dass man halt ziemlich weit kommen muss, damit man überhaupt dann plus minus null ist, sozusagen. Deswegen ist das halt sehr schwer und immer ins Viertelfinale zu kommen, da braucht man auch immer, also natürlich hat man dann halt das Können, aber das Glück spielt halt auch eine immense Rolle bei dem Sport.
Mhm.
Ja.
Dann euch weiter toi 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 auf der großen Tour durch die ganze Welt mit all diesen Erfolgen. Und das hört ja so schnell erstmal nicht auf, weil ihr so fleißig trainiert
weiter. Richtig.
Ja.
Deswegen gleich geht's zurück auch ins Trainingszentrum und 4 bis 8 Stunden, das haben wir gehört, Training sind wirklich ganz, ganz wichtig für euch. Pia und Joshua Filler, die Killer-Fillers, unsere wirklich besten Billardspieler in Deutschland und in Joshuas Fall auch wirklich der Beste der Welt. Dann danke für heute, viele Grüße nach Aachen und bis bald.
Dankeschön.
Talk mit Tees.